Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Born und Ewald Lien.
So, Born, können wir jetzt anfangen? Oder kommt noch irgendwas dazwischen? Leute, es tut mir leid. Seit Stunden geht's hier hin und her. Es war völlig klar, dass ich um 12.45 Uhr bei der Krankengymnastik bin. Dann hat Michael vorgeschrieben, okay, machen wir es um 15 Uhr. Ich bin bei der Krankengymnastik, kriege ich hier eine SMS. Lass uns um 13.30 Uhr anfangen. Ich sage, Michael, ich bin bei der Krankengymnastik. Vor 14 Uhr geht gar nichts. Wieso? Jetzt auf einmal. Okay, 14, 15 reicht auch. Ich muss um 15.30 Uhr meine Tochter zum Wegbringen. Okay, ich nach Hause, geguckt. 14.07 Uhr rufe ich an. Was ist denn? Können wir anfangen? Ja, so wie es aussieht, muss ich meine Tochter jetzt doch wegbringen. Und 15.30 Uhr kann es schon mal eher werden. Das ist nur Stress. Ich sage, dann lass uns das doch verschieben. Okay. Wir waren bei 18 Uhr. Ich habe jetzt hier aus draußen alles gemacht. Wir wollen neue Platten im Garten verlegen. Ich habe angefangen, Platten hochzuheben. Auf einmal gucke ich auf mein Handy. 15.30 Uhr wäre gut. Muss jetzt doch nicht weg. Muss jetzt doch nicht weg. Born, reiß dich zusammen. Ehrlich. Um 15.30 Uhr rufe ich an. Boah, jetzt rufst du ja pünktlich an. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich bin mal gespannt, welche Meinung du gleich wieder vertreten wirst, ohne irgendwas gesehen zu haben, um mich dann niederzumachen, dass ich die Meinung exklusiv hätte. So, Fakt ist auf jeden Fall, wir fangen jetzt hier an, nachdem er 17 Mal versucht hat. Hast du denn jetzt die technischen Einstellungen soweit?
Ich habe alles, ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Es ist wunderbar, Leute, ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Klick, klack, ne? Wie früher.
Ja.
Wenn du noch, einfach mal einschalten, das Programm.
Wenn du noch jemals mich kritisierst, dass ich nicht rechtzeitig da bin.
Nein, ich bitte wirklich in aller Form um Entschuldigung. Ich bin heute nicht auf der Höhe. Ich habe extremen Schlafmangel seit Tagen. Mir drückt das ein oder andere auf der Seele rum.
Ja.
Und das hat zur Folge, dass ich nicht so richtig gut organisiert bin. Ich gebe zu. Also bis ich dich das nächste Mal wieder kritisiere, wegen irgendeiner Unpünktlichkeit.
Das war jetzt dreimal eine Kehrtwendung, also dreimal habe ich jetzt gut. Komm, lass uns jetzt anfangen hier.
Okay. Endlich. Welche Nummer haben wir denn? Was sagt dein Zettel?
Mein Zettel sagt 224. Ich habe hier 17.000 Notizen, wenn ich es dir zeige hier.
Schau mal. Oh Gott, Leute, ja, dieses Format wird wieder gesprengt heute.
Nein.
Ich vermute es.
Nein, ich hab mir ein paar Sachen überlegt. Ich habe mir überlegt, lass uns nicht so viel rumquatschen, weil die Leute verlieren es aus dem Gedächtnis und aus dem Kopf, wenn wir zu lange rum erzählen. Ich bin dafür, dass wir klare Rubriken.
Ja, gut.
Zum Beispiel klare Kommunikation, klare Kante, ein paar Sachen, mit denen man in die Woche hineingehen kann, für verschiedene Leute. Für alle Abwehrspieler würde ich die Rubrik, und zwar nicht nur in der Bundesliga, alle Fußballspieler in der Rubrik Defensivverhalten, was lernen wir von diesem Wochenende? Die Rubrik Abwehrverhalten. Nochmal ganz kurz, weil die
ist. Hast du mit Felix gesprochen?
Nein. Oder wie?
Der hat das doch auch mal so gemacht. Wir müssen nochmal einen Aufsatz schreiben über das letzte Spiel. Was lernen wir daraus?
So. Okay. Das ist die Rubrik. Dann würde ich die Rubrik Schiedsrichter VAR nehmen, die sehr viel richtig machen, Elfmeter nicht geben und so weiter und so fort. Aber es ist trotzdem, muss man eben gucken, wie ich es mir aufgeschrieben habe, es ist eher eine Frage der Wahrnehmung. Und wenn es nicht eine Frage der Wahrnehmung ist, dann ist es eine Frage der Einschätzung und Bewertung. Und da möchte ich allen Schiedsrichtern das nahelegen, sich das mal anzuschauen. Besonders Herrn Stegemann, Tobias Welz, Herr Willenborg.
Wir machen uns wieder nur Freunde hier. Nur Ittrich ist super. Nur Ittrich ist super. Genau. Der läuft sogar mit einer Mistgabel über einen Fußballplatz und bessert irgendwelche Seitenlinien aus, wo Löcher sind.
So, und deswegen lass uns das knallhart jetzt so durchziehen. Und was haben wir denn hier?
Kein Boulevardesker Ansatz zu Beginn, sagst du. Also normalerweise müssen wir jetzt natürlich als erstes mal über den Mann vom Tegernsee reden. Das möchtest du aber lieber nach hinten schieben.
Nö, also da habe ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Ich möchte ja sachlich werden.
Ach, hör doch mal auf. Sachlich, fachlich.
Dann müssen wir das am Anfang schnell durch. 16er. Ich schreibe mal eben auf. Nummer 224, Wahnsinn. Was haben wir heute für ein Datum?
29. April 2024. Schreib ruhig hin da.
29. April 24. So, okay. Begrüßung habe ich schon gesagt. Chaos. Gut. Chaos 2. Hoeneß. Was ist Uli Hoeneß ganz schnell? Der Besserwisser. Sie haben den Besserwisser Rangnick angesprochen,
Jetzt mal ganz ehrlich. Was? Solange Uli Hoeneß noch irgendwas in diesem Club zu melden hat,
ja,
kann ich mir doch nicht vorstellen, dass Ralf Rangnick da Trainer wird. Wie soll denn das gehen?
Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob Ralf sich das antun will. Hört sich immer so dämlich an.
Marcel Reif. Nee, das hört sich überhaupt nicht dämlich an. Das ist völlig okay, dass du das so sagst.
Naja, ich fand das eine gute Einschätzung von Marcel Reif, der gestern im Doppelpass gesagt hat, naja, er hat gerade, natürlich ist das dann so, wenn du alles Mögliche schon erreicht hast und gute Clubs hattest und dann hast du mal einen absoluten Spitzenclub mit Man United genommen und er hat so gemeint, dass Reif sich da so ein bisschen von seiner Eitelkeit hat leiten lassen, dass er das mal machen wollte, aber das war wirklich keine gute Situation. Nach der ganzen
Vielleicht zum Glück sagst du nicht Rolf. Ich habe schon gerade Angst, dass du auch Rolf sagst.
Rolf von was? Rolf was?
Rudi Assauer hat doch bei der ersten legendären Pressekonferenz, als der Rangnick vorgestellt hat, immer von Rolf gesprochen.
Rolf Rangnick.
Der Rolf macht das schon.
Ja. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall fand ich das nicht so schlecht, diese Einstufung, weil das war eine schwierige Geschichte nach der ganzen Vorgeschichte mit Ferguson und den Nachfolgern, die's, was nicht funktioniert hat, mit Cristiano Ronaldo in der Endphase im Orbit rund um den Planeten Fußball, keine Ahnung. Und so geht es ja in Österreich eigentlich und hat eigentlich einen tollen Job, hat gute Erfolge, qualifiziert sich für die Europameisterschaft, hat auch gute Spieler, finde ich. Und was ich so gesehen habe, spielen die wirklich gut und vernünftig. Ja, wir loben ja die Spieler immer, die bei uns in der Bundesliga mitkicken. Und daraus jetzt laufen zu lassen, die schöne Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre hinter sich zu lassen und zur Säbener Straße zu ziehen und dort täglich unter Druck und Stress zu sein, mit Champions League, Bundesliga, was weiß ich was alles, sicherlich eine Situation, wo man sagen kann, also erstmals hat es mal nicht funktioniert, irgendeinen Titel zu holen, beziehungsweise kann ja noch Champions League-Sieger werden. Keine Ahnung. Also ob er das machen würde, weiß ich nicht, aber ich glaube, dieses Interview von Uli Hoeneß, was war das, bei der FAZ irgendwo, ne? Hat er bei einer Veranstaltung stundenlang.
Ja, das ist ja das Thema, das ganz große Thema. Lass uns mal kurz bei Rangnick bleiben. Also eigentlich gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das ein ganz perfider, ausgefuchster Plan von ihm, und er will die Bayern auch ein bisschen hinhalten und hat schon lange beschlossen, ich mache das sowieso nicht, aber ich lasse sie mal ein bisschen buhlen. Das wäre natürlich Worst Case für die Bayern, wenn Rangnick jetzt auch noch absagen würde, ne?
Keine Ahnung. Also sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass Ralf solche Spielchen spielt. Also ich meine, der hat es nicht mehr nötig, jetzt irgendwo sich zu beweisen oder irgendwas zu machen. Er hat sehr, sehr häufig sehr erfolgreich gearbeitet, sicherlich auch unter teilweise sehr guten und favorablen Bedingungen, das ist völlig klar.
Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Also gewonnen hat er nur den DFB-Pokal mit dem FC Schalke 04. Titel hat er sonst nicht geholt. Und ob er bei Bayern München.
Also willst du damit sagen, dass ich auch nicht erfolgreich gewesen bin in meiner Karriere?
Nein.
Weil ich auch keine Titel, also ich sag mal, ich bin noch nicht mal DFB-Pokalsieger geworden. Ich war auch noch nicht mal Deutscher Meister und Nationalspieler A,
B-Nationalspieler.
War ich auch nicht.
Ja, nee, also auch nicht.
Sollen wir die Diskussion nochmal führen, was man als Erfolg definiert?
Nein. Ich habe ja nur gesagt, dass es Leute gibt, die es anders sehen. Also ich will mich dahinter jetzt auch nicht verstecken, aber ich möchte es nur als Argument bringen, dass er jetzt nicht in seiner Vita stehen hat. Er war von, weiß ich nicht, 2015 bis 2020 bei Club X in Europa und hat dort die und die Titel gesammelt und ist mit dieser Situation in einem überragenden Club da klargekommen. So wie du es nämlich gerade gesagt hast, bei Man United ist er letztendlich krachend gescheitert, warum auch immer.
Ah ja, das ist ja eine ganz andere Situation gewesen. Aber ich will, wenn ich von erfolgreich spreche, dann, ich habe es ja gerade jetzt auch nochmal klargestellt, das waren sicherlich auch gute Bedingungen. Ich meine, bei in Ulm, wo er groß geworden ist, da hat er ja auch schon Erfolge gehabt. Und Hoffenheim war in der dritten Liga auch nicht vergessen, aber natürlich mit allen möglichen finanziellen Möglichkeiten, die schlechter Ausdruck von mir, kann man rot anstreichen als Deutschlehrer. Ich erinnere mich, dass auch einige Millionentransfers damals stattfanden, mit denen man dann aus der dritten in die zweite und von der zweiten in die erste Liga kam und in Leipzig natürlich ähnlich und so weiter und so fort. Aber wie auch immer, Schalke 04, VfB Stuttgart, alles Mögliche hat er erlebt und gemacht. Red Bull Salzburg war er nicht, glaube ich, ne? Aber doch als Sportdirektor, ne? Oder auch als Trainer. Ja, jetzt sagst du, ist egal. Wir geben uns jetzt mal uninformiert. Also ich halte das für eine sehr erfolgreiche Trainerkarriere. Ich finde das auch gut, wie der Uli hat das ja kommuniziert, ich weiß nicht, ob es so stimmt, dass man immer erst einen angesprochen hat und gewartet hat, ob der zusagt oder absagt. Der erste war offensichtlich Xavi Alonso und dann hat Uli gesagt, meine Frau hat von Anfang an gesagt, wenn er zusagt, hat er keinen Charakter. Nein, andersrum. Seine Frau hat gesagt,
sie glaubt nicht, dass er zusagt.
Nein, sie soll nach seinen Worten gesagt haben, wenn er nicht zusagt, hat er Charakter. Ja. Wenn er zusagt, hat er keinen Charakter und ist auch nicht der richtige Trainer für Bayern. Und so ist es dann ja auch gekommen. So wurde Uli zitiert. Also das fand ich schon mal eine super Aussage. Vielleicht sollte Uli öfters mal seine Frau solche...
Ja, vielleicht hat die auch die Tuchel-Geschichte sich ausgedacht.
Ja, wohl kaum. Ist egal. Und wer war jetzt der Zweite gewesen? Nagelsmann, genau. Julian Nagelsmann und so weiter und so fort. Und Ralf Rangnick, kann ich alles verstehen, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, wenn Ralf jetzt eine Europameisterschaft spielen soll. Ich habe da auch alle möglichen Äußerungen von Peter Schöttl, Sportdirektor vom ÖVP, Österreichischen Fußballverband, gelesen. Ne, wir würden ihn dann unterstützen, aber vom 14. Juni bis zum 14. Juli, bis zum Endspiel, was Österreich wahrscheinlich problemlos erreichen wird.
Ich denke auch, also
ist er dann bei
sollten wir im Finale erwarten.
Ist er dann bei der EM mehr oder weniger? Und ja, ich keine Ahnung, wann Bayern München mit dem Training anfängt und wie das dann mit der ganzen Personalplanung, Vorbereitung, Gespräche, also das ist hart.
Das kann nicht gehen.
Das ist irgendwie,
sagen wir es einfach so.
Das ist schon irgendwie hardcore. Aber
wenn er Bayern-Trainer wird, dann wird er nicht Österreich bei der EM betreuen. Ich glaube, so einfach ist es.
Da fällt mir gerade ein, ich habe irgendwas gesehen. Soko Wien. Ist eh klar. Das ist eh klar. Da war irgendein Beerdigungsunternehmen da ging es um Särge und um Urnen und da stand da so ein Fußball. Da stand ein Fußball da in der Reihe von möglichen Urnen. Und da sagt der Beerdigungsunternehmer, ja, das ist unser Motel Cordoba.
Sehr gut.
Das ist das Motel Cordoba. Er hat jetzt sich verkniffen zu sagen, da wollen wir die Deutschen beerdigt haben. Also ohne Worte. Also es gibt immer wieder unterhaltsame Geschichten. Also wir halten fest, für Ralf wird es schwierig, die ganze Sache durchzuziehen und ob sich Bayern damit einen Gefallen tut, jemand, der so...
Wollen wir da noch ganz kurz, das haben ja auch schon viele natürlich gemacht, in die fußballtaktische Geschichte kurz einsteigen, weil Rangnick ja eigentlich für was völlig anderes gestanden hat in seiner Zeit als Trainer, als das, was Bayern fordert. Oder ist das heute eigentlich egal, weil es eh letztendlich eine Mischung wird und er da nicht stur sein Ding durchziehen wollen würde?
Also seid mir nicht böse, wenn ich den Fernseher anschalte und sehe alle möglichen sogenannten und selbsternannten Experten, die alles analysieren, bis der Arzt kommt. Also der steht für den Fußball, der macht dieses, der macht jenes, es tut mir leid. Also in der heutigen Zeit zu sagen, also der Trainer steht genau für den Fußball, auch wenn Ralf Rangnick sicherlich Hoffenheim, Leipzig und so weiter dieses Forechecking, Pressing, nicht Forechecking, das ist ja Pressing, Gegenpressing, scheinbar erfunden hat. Wir wussten das ja damals noch nicht, dass das Gegenpressing hieß.
Lass das sich den Ernst Happel hören da oben.
So, also keine Ahnung. Das ist für mich dieser Versuch, alle möglichen Dinge taktisch zu erläutern, als wenn dort immer alles so läuft wie ein Trainer. Der Trainer gibt jedem einen Laufzettel in die Hand und dann machen wir jetzt folgende Taktik. Also sei mir nicht böse. Das gibt's heute nicht mehr, dass du immer nur das eine oder das andere machst und das ergibt sich halt auch aus dem Spielverlauf. Wie will ich denn kontern, wenn der Gegner sich hinten reinstellt? Dann kann ich ja
schwer.
Dann mache ich Deutschland, Österreich oder was und warte mal ab, ob sie kommen.
Kommt doch mal.
Gijón. Dann sind wir in Gijón und nicht in Córdoba. Ein paar Jahre später. Ne? Keiner wollte beerdigt werden, also bleiben wir mal in unserer eigenen Hälfte stehen und warten, bis Marokko oder wer das war ausgeschieden ist. Also, oder wer war das? Oder Algerien. Auch schon wieder falsch informiert, wahrscheinlich. Also,
nein, das kann schon mal passieren, dass man das ein oder andere auseinander.
Ich will nur damit sagen, dass diese Art und Weise, alles analysieren zu wollen und auf vermeintlich objektive kennerische Weise, tut mir leid. Also so läuft Fußball nicht und man kann nicht alles auf diese Art und Weise analysieren.
Ist gut, haben wir
ja,
ich
habe okay.
Kurz angesprochen.
Genau,
lass uns ganz kurz das Tuchel-Thema machen. Wir erscheinen, wenn ich das richtig weiß, auch erst am Dienstagmorgen, weil Flo schon unterwegs ist, glaube ich, Richtung München sogar und am Morgen arbeitet als Cameraman beim Champions League Spiel der Bayern gegen Real Madrid. So.
Okay.
Das als Einführung. Also, Hoeneß setzt sich am Freitagabend auf irgendeine Veranstaltung bei der FAZ in Frankfurt und haut also ein Ding nach dem anderen raus. Kannst du mir das kurz erklären? Hat er vielleicht seinen Terminkalender verlegt? Hat er gar keinen mehr? Wusste der nicht, dass die Bayern gegen Real Madrid spielen? Heute, muss ich jetzt ja gerade sagen. Oder ist dem alles egal mittlerweile, was, oder glaubt er, das hört keiner mehr in Deutschland, wenn er den Mund aufmacht, so Fragen über Fragen?
Also ich glaube, dass ich fand das gut, wie der Thomas Tuchel reagiert hat und
top, im Übrigen, top.
Ja, absolut top und ich habe keine Ahnung. Ich meine, wenn die Sache an sich, ob er das jetzt erzählt oder nicht erzählt, drei Tage vorm Spiel. Ich glaube nicht, dass das auf irgendwelche Leute einen Einfluss hat. Und die Leute, die es betrifft, also wenn er jetzt einzelne Spieler nennt, wer war es jetzt? Musiala und wen noch?
Davis.
Davis und Pavlovic.
Pavlovic.
Pavlovic. Ich glaube, dass egal, was Uli Hoeneß sagt, diese drei Spieler eher nach dem gehen, was sie täglich erleben oder erlebt haben in der Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Thomas noch nie mit denen gesprochen hat und auch noch nie, sie auch noch nie korrigiert hat. Oder vielleicht sogar den folgenschweren Satz gesagt hat, wenn's dich nicht weiterentwickelt, verkauft man dich und der holen wir einen anderen. Also, ich finde das schon abenteuerlich, aber ich meine, Uli hat seine Verdienste am deutschen Fußball bei überall und nirgendwo und man muss doch auch nicht jedes Mal die ganze Journalie dreht.
Nicht immer Journalie sagen, Ewald, das machen wir doch ja, nicht mehr. Das haben wir hier schon so oft besprochen.
Ja, aber
das
wer
ist eine wie, absolut wie, abwertende und disqualifizierende Bezeichnung über mein
über deinen
Berufsstand.
Dann werde ich noch mal ganz kurz, einen anderen aus deinem Berufsstand zitieren, nachdem ich jetzt gesehen habe, was habe ich denn gesehen? Mönchengladbach gegen Union Berlin und Herr Schön, ja. Herr, wer ist er? Markus Schönmüller hat kommentiert mit
Lukas heißt der Mann.
Lukas ja. Schönmüller mit Jonas Hummels.
Aha.
So, wenn du sagst, despektierlich. Irgendeiner will Abstoß haben, Nummer 30. Wer war jetzt Nummer 30 nochmal? Elvedi.
Elvedi
von Gladbach. Okay. Von Gladbach. Ja. Elvedi von Gladbach ja. will Abstoß haben. Und mit einigem Recht, aber gut, das kann man ja alles so schnell nicht auch nochmal vom VAR überprüfen. Das macht ja auch keiner. Dann sagt Lukas Schönmüller, Elvedi will Abstoß haben, das interessiert aber Stegemann und Konsorten nicht.
Das kann einmal rausrutschen.
Stegemann und Konsorten, habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil ich schreibe ja alles auf. Ich habe gesagt,
Moment, ja, aber das ist doch gut.
Moment, habe ich dir das doch jetzt gefallen
gerade,
dann?
Habe ich das jetzt gerade richtig gehört? Dann ist doch auf jeden Fall mal dein rechter Mundwinkel so ein bisschen nach oben gezuckt, oder?
Ja, nur mal so zur um das gerade zu rücken, dass ich nicht der Einzige bin, der schon mal despektierlich ist. Aber das hat er auch gar nicht so gemeint. Ich glaube, der wollte einfach nur sagen, dass, weil das war so, der hat sich aufgeregt, der Helvedi, und die haben sich, der Stegemann hat sich umgedreht und ist einfach, soll der sich ruhig aufregen, und dann ist dem das so rausgerutscht. Aber das interessiert Stegemann und Konsorten nicht. Ich glaube nicht, dass er das so gemacht hat. Okay, also
wenn das alles ist, was du zu bieten hast.
Ja, ich möchte jetzt nicht noch weiter.
Also, mit einem Handstreich machen wir das weg. Mit einem Handstreich.
Okay, also die gesamte Printmedienwelt und
das kannst du machen. Ja.
Und die gesamte Fernsehwelt flippt völlig aus, wenn Uli Hoeneß ein paar Äußerungen macht. Und ich fand super Interview auch von Thomas Müller. Der mit Patrick.
Sehr geil nachgemacht. Der hat noch ein bisschen, ich meine, der muss der Müller im Trainingslager noch ein bisschen Kahn-Parodie üben.
Ja,
führt doch zu unglaublichen Dingen.
Ja, ist einfach toll. Thomas Müller mit Patrick Wasserzieher, also das war richtig unterhaltsam und naja, gut. Also man sollte wirklich jetzt nicht jedes Wort immer auf die Goldwaage legen. Natürlich kannst du jetzt von außen sagen, wie kann der sowas sagen? Diese Spieler, nächste Woche spielen die im Champions League Halbfinale, und dann denken die Spieler, was hat der Thomas Tuchel da gesagt? Erstens kann ich mir das nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel so, dass das so eine Meinung von ihm wäre, dass man bestimmte junge Spieler nicht weiterentwickeln kann und auch nicht muss. Und zweitens wage ich auch zu bezweifeln, dass das, was Uli Hoeneß über eine mögliche Äußerung von Thomas Tuchel gesagt hat, dass das die Spieler in irgendeiner Form beeinflusst, sondern das, was die Spieler beeinflusst, ist das, was täglich passiert, die Gespräche, die du führst, die Beziehung, die du zu ihnen aufbaust. Und das ist jetzt in letzter Zeit ganz ordentlich gewesen. Jetzt freue ich mich.
Aber es wird immer wieder, auch in dem Falle gibt es ja sogar einen konkreten Bezug, ja, auch wenn das verklausuliert war. Aber ich meine, was halt für Dinge sich dann zum Teil auf einmal ausbreiten, möchte ich mal sagen. Das hast du wahrscheinlich nicht gelesen. Auch das als Gerücht dann verbreitet. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Nochmal rückbezüglich auf das Bombenattentat auf den Dortmunder Mannschaftsbus. Und dann mit Thomas Tuchel, der angeblich entsetzt war, dass die Spieler am nächsten Tag nicht spielen wollten und angeblich gesagt hat, und mit solchen Weicheiern soll ich die Bayern schlagen. Also wenn sowas einfach so niedergeschrieben wird, ja, angeblich, Gerücht, vielleicht soll, schwierig. Und ja, das passt ja alles in diese Phase gerade rein.
Also genau so ist das. Also das sind Vermutungen, Zuschreibungen, teilweise sogar Erfindungen. Und ich möchte mich nochmal allerschärfstens dagegen verwahren, dass du mir jegliche Kritik an Journalisten verbieten möchtest, so, dann könnte ich genauso gut sagen, aber Moment. Nein. Keine Kritik an Abwehrspielern, keine Kritik an Trainern, keine Kritik an Fans, ich bin nämlich Fan, ich bin Trainer gewesen, ich war Spieler. Also, es gibt in allen Bereichen, ob das der Journalismus ist, ob das der Trainerberuf ist, ob das Spieler sind, gibt es Leute, die voller Charakter sind oder mit weniger Charakter ausgestattet sind, die sich korrekt und gut verhalten, die Top-Leistungen bringen und weniger gute Leistungen bringen. Es gibt diese Leute. Und was du gerade zitiert hast, das finde ich abenteuerlich, nachdem alle, was man weiß und was man auch gehört hat an 1:1 Interviews mit Thomas Tuchel zu diesem Vorfall. Und ich kann dir nur sagen, ich habe, so wie ich Abwehrspieler erlebe, die unverdächtig sind zu verstehen, was sie da eigentlich tun. Früher haben sie, naja, ist egal, früher waren andere Zeiten.
Früher, ich habe wieder an dich gedacht.
Lass mich nochmal
eben. Das muss ich kurz loswerden. EM 76 bei der Magenta-Jungs, bei der Mannschaft wird ja gerade nochmal alles wiederholt, was mal gelaufen ist. EM 76, ich weiß nicht, welches Spiel es war. Linke Abwehrseite, so am Rande des 16ers, Bernhard Dietz. Es kommt irgendein Stürmer auf ihn zugelaufen, der geht zu links an ihm vorbei und der springt mit einem Karatesprung in den Rhein.
Okay.
Der springt so, wie du es immer beschreibst, springt so drüber und kommt so gerade eben davon. Ne? Es passiert nichts. Kein Freistoß, keine Ermahnung, keine Verwarnung, nichts.
Ja.
Das kann auch nicht sein.
Ja, das war,
was machen die da?
Das war die Zeit. Ich hab dir auch, vielleicht erinnerst du dich daran, unser Freund Manfred Kaltz in meinem Buch auch beschrieben, hat völlig humorlos mit so einer Kreissäge unter mir drunter hergeschlagen. Und das war am Bökelberg in Mönchengladbach. Und ich bin hochgesprungen, so ein Hocksprung. Ich war fit. Und der hat unter mir drunter hergesenzt. Und dann habe ich mich umgedreht, habe den Schiri angeguckt. Und der Schiri sagt zu mir, ja, aber der hat sie doch gar nicht getroffen. Das war die Zeit damals. Verstehst du? Ich sage, ja klar, weil ich einen Meter hochgesprungen bin.
Wahnsinn. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Nimm den Faden wieder auf.
Ja, aber das ist wirklich Wahnsinn. Ich wollte nur sagen, dass es eben in allen Bereichen solche und solche gibt. Und ich habe auch Journalisten erlebt oder ich weiß nicht, ich würde solche Leute nicht als Journalisten bezeichnen, sondern das sind Betrüger, die Geschichten erfunden haben. Sich einfach was ausgedacht haben, um eine Schlagzeile zu haben und nachweislich erfunden. Nachweislich. Also, und wenn ich dann höre, Thomas Tuchel soll damals bla bla bla. Ich meine, das gibt es überall. Das hat aber nichts grundsätzlich mit dem Berufsstand zu tun. Nimm die, keine Ahnung, wie hieß der Mann, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Was weiß ich, sowas gibt es Wallraff. Immer.
Nee, Quatsch.
Kujat oder so.
Genau, Kujat.
Guck mal, haben wir schon mal einen Punkt wieder gemacht. So, was ist jetzt los? So, das haben wir jetzt abgearbeitet. Uli Hoeneß hat von mir grünes Licht weiter bei allen möglichen Veranstaltungen.
Ja, Popcorn. Komm, wir sollen uns weiter unterhalten. Bitte weitermachen und wir sind sehr gespannt. A, ob die Bayern noch einen Trainer finden zur neuen Saison. B, ob es Ralf Rangnick wird. Und C, was sie also gegen Real Madrid auf die Reihe kriegen mit dem einen oder anderen jüngeren Spieler auch, den Thomas Tuchel vielleicht sogar auch ein bisschen weiterentwickelt hat in seiner Zeit bei den Bayern. So, welche Rubrik denn jetzt, Ewald? VAR oder Abwehrspieler? Was hättest du denn gerne?
Oh, nicht schon wieder die armen Schiedsrichter.
Nee, ich kann das auch nicht mehr hören. Das machen wir heute ganz kurz.
Das machen wir gleich ganz, ganz kurz.
Ganz kurz nur.
Die wesentlichen Dinge. Also ich sag's mal so, dieses, lass mal eben schauen. Für mich das Spiel der Spiele war am Samstagabend so.
Leverkusen, Stuttgart.
Also Bochum-Hoffenheim war eine ganz heiße Kiste, wo Bochum 3-0 führt und plötzlich Hoffenheim noch aufkommt und sogar noch einen Unentschieden erreichen könnte. Also das war schon hardcore. Am Samstag die Konferenz, das war interessant. Da können wir gleich nochmal über 2-3 Schiedsrichterentscheidungen sprechen, vor allen Dingen in Freiburg gegen Wolfsburg. Eine Elfmeterentscheidung. Man kann auch noch mal ein paar Sekunden über Dortmund in Leipzig sprechen. Ja, aber das machen wir zwangsläufig in der Rubrik Abwehrverhalten. Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, Augsburg, Bremen. Da war auch das eine oder andere mit dem Elfmeter dabei. Aber das Spiel des Spieltages war für mich Bayer Leverkusen Stuttgart. Ich habe das jetzt zum ersten Mal, ich glaube, das hier ist das dritte Spiel der beiden Mannschaften. Und in Stuttgart, weiß ich schon gar nicht mehr, ob ich das da gesehen habe, da haben sie, glaube ich, ein Unentschieden auch gespielt. Ne?
Es war dreimal jedenfalls wirklich extrem hohes Niveau. Und,
genau. Und auch das Pokalspiel Pokalspiel konnte ich irgendwie nicht, hatte ich eine Veranstaltung. Und da haben sie auch in letzter Sekunde noch das Ding gedreht. Also ich will es jetzt mal so sagen, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart, das muss man einfach so sagen, das sind in diesem Jahr die Mannschaften, trotz Bayern München, und selbst Uli Hoeneß hat das zugegeben, die wirklich den deutschen Fußball top repräsentiert haben und über die gesamte Saison gesehen eigentlich am meisten Werbung für Fußball gemacht haben. Auch wenn Sebastian Hoeneß sagt, ja, wir sind Dritter hinter Bayern München, 5 Punkte, das mag sein. Aber Bayern München hat auch andere Möglichkeiten. Und Stuttgart hat es wirklich überragend gemacht. Die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wie sie den Ball laufen lassen, wie viel Tore sie erzielen, wie sie den ähnlich wie Leverkusen eine einfach einen tollen Kombinationsfußball spielen, ganz hohes Kombinationstempo. Und Leverkusen natürlich sowieso über das ganze Jahr gesehen. Und jetzt sind sie im Halbfinale der Euroleague und sind schon Meister. Und trotzdem kommt es zu so einem Spiel mit Auf und Ab und Hin und Her. Ich habe mir das wirklich ganz genau angeguckt. Das war überragend. Vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit ging noch so. Aber es war einfach Werbung für den Fußball. Wenn man das sieht, das kann man jetzt nicht. Welches Spiel haben wir wahnsinnig gelobt? War das Liverpool gegen Arsenal zu Hause?
Ich finde, diese Vergleiche sind auch immer schwierig. Ne? Auf jeden Fall war es outstanding und kurzer Zeitstep zu euch draußen. Habt euch wieder zahlreich auch hier bei uns sozusagen gemeldet, um Themen mit anzuschieben, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und da stellvertretend Danny Van Music sagt, top auf jeden Fall Stuttgart-Leverkusen. Was bei Stuttgart natürlich, finde ich, noch mehr hervorzuheben ist, ja die Situation, aus der sie kommen, ne? Und die finanziellen Möglichkeiten, die sie haben. Also das ist ja Meilen weg von Leverkusen. Und trotzdem sind sie halt mit denen, auf Augenhöhe ist keiner mit dem in dieser Saison. Das scheint unmöglich zu sein, aber sie sind einigermaßen dicht dran. Ja. Siehst du das auch so?
Ja, absolut. Das haben wir aber schon vor den letzten Jahren gesagt, als sie sogar noch um den Klassenerhalt gekämpft haben. Vielleicht erinnerst du dich daran. Da hab ich auch gesagt, von all den Mannschaften da unten ist Stuttgart. Unten ist Stuttgart mit Abstand die den schönsten Fußball spielen, die junge Spieler einbauen, die schnelle Außenschirmer bringen. Und das war da schon sichtbar. Und diese Leute sind über Jahre teilweise geblieben. Und es sind Leute dazugekommen. Es hat sich etwas entwickelt. Und selbst wenn Leute weggingen, kamen wieder neue Gute dazu. Also das ist eine kontinuierliche Entwicklung gewesen. Und darüber bin ich super froh, weil wir hier die ganze Zeit ins Kissen geweint haben. Wie kann das denn sein? Immer nur Bayern München. Die haben den deutschen Fußball super vertreten. Immer deutscher Meister und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir sogar zwei Mannschaften, wenn man so will, gefühlt vor Bayern München, die teilweise einen besseren Fußball gespielt haben.
Und jetzt vergisst du sogar, sorry, ja, ein bisschen noch RB Leipzig, wo Fernando Caro eine ganz spannende Aussage getroffen hat,
ja,
der sich in der nächsten Saison schon mit als Favorit auch auf eine Titelverteidigung sieht mit seinem Club, aber der gesagt hat, dass er Leipzig stärker einschätzt für die nächste Saison als Bayern, wenn da alle zusammenbleiben. Das fand ich relativ bemerkenswert, vielleicht auch gewagt, weil die Bayern werden natürlich schon versuchen, in irgendeiner Form noch zurückzuschlagen in den nächsten Wochen.
Ja, wie auch immer. Aber und du hast recht, Leipzig muss man dazu zählen. Sie sind sehr, sehr stabil. Sie haben mit Openda, mit Sesko, mit Olmo und Xavi ein absolutes Top-Quartett da vorne. Hinten sind sie eh stabil, haben verschiedenste Möglichkeiten. Rechts, links, selbst wenn ein Hendricks mal nicht spielt und auch vor der Abwehr. Also Schlager und so weiter und so fort. Haidara, das ist eine richtig gute Mannschaft. Und Ich erinnere daran, dass sie gegen Real Madrid eigentlich ja sehr unglücklich ausgeschieden sind. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die waren in der Champions League wirklich auch top. Also das ist noch eine vierte Mannschaft, die dazukommt. Und die fünfte wäre eigentlich Borussia Dortmund, die vom offensiven Talent her immer wieder zu außergewöhnlichen Dingen in der Lage ist, die es aber irgendwie nicht hinkriegen, das Ganze dann mal auch über die Bühne zu bringen. Da geht es noch nicht mal so sehr um die Anzahl der Gegentore. So viel mehr haben sie nicht. Bayern München 38, Stuttgart 38, Dortmund 39. Es geht um die Spielverläufe selber. Ne, und sie erzielen eigentlich 20 Tore weniger, 30 Tore weniger als Bayern München. Das ist ja fast, auch wenn sie, ich sage, dass sie offensiv eigentlich gut sind, aber 77 Tore Leverkusen, 70 Tore Stuttgart, 73 Tore Leipzig und dann sind die 59 von Dortmund. Ja, das ist schon ein Qualitätsabfall, obwohl ich eher sage, dass sie Probleme im Defensivverhalten haben. Aber es ist trotzdem eine gute Entwicklung und diese Entwicklung gefällt mir. Und diese Entwicklung sehen wir hier in Deutschland, obwohl wir keinen neuen Investorendeal gemacht haben. Aber gut, das ist, da müssen wir Uli Hoeneß noch mal zu Wort kommen lassen. Der sagte
großartig. Das machen wir bei der nächsten FAZ-Runde. Jetzt machen wir da eine Rubrik Abwehrspieler. Was können wir denn von diesem Wochenende lernen? Fällt uns da bei Leverkusen Stuttgart auch was ein oder müssen wir da nur die Offensivspieler loben?
Also Leverkusen, eigentlich liegt es mir fern, irgendjemanden von Leverkusen
nein, das geht auch nicht.
Zu kritisieren. Aber weil es nun mal passiert ist und ich diese Spiele live gesehen habe, habe ich natürlich auch mehr, also ich habe die Spiele Leverkusen, Stuttgart live und Gladbach Union Berlin. Also
war ja der Auftrag auch, ne?
Genau so. Das heißt, und wenn ich ein Spiel live sehe, dann achte ich natürlich auf die Details. Und bei, was haben wir jetzt? Bei Bayer Leverkusen. Abwehrverhalten. Das erste Tor vom VfB Stuttgart mit einem langen Ball von Anton auf Leveling. Ein sehr langer Steil- oder Diagonalball. So Grimaldo, für mich der beste, zumindest in der Offensive, Linksverteidiger, den wir in der Bundesliga haben, macht den ersten gravierenden Fehler. Und das ist für alle Abwehrspieler ein wichtiges Detail. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich einen Ball abfange, eine Flanke oder einen Steilpass, dann mache ich keine Grätsche oder einen Schritt in die Luft, um den Ball abzufangen, sondern dann drehe ich mich um und stelle den Mann. Dieser Ball auf Leveling, wenn er nicht diesen ins Leere gesprungen wäre, hätte Leveling den Ball annehmen müssen und er wäre auf einer Höhe mit ihm gewesen und dann hätte Leveling ihn noch ausspielen müssen. Sicherlich hätte die Chance bestanden. Leveling ist einer der schnellsten und durchschlagskräftigsten Außenspieler, die wir haben. Aber das war der erste Fehler bei diesem Gegentor, dass er einfach, ich gebe mal ein anderes Beispiel, eine Flanke. Wie oft erlebt man das? Es kommt eine Flanke zum zweiten Pfosten. Der Abwehrspieler springt hoch unterm Ball durch und hinten nickt ihn einer rein. Das ist so der Klassiker. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich so eine Flanke abfange, drehe ich mich einfach nur um und gucke, was der macht.
Oftmals erwartest du aber gleich zwei Dinge auf einmal, Ewald. Ne? Also das eins nach dem anderen jetzt.
Naja, das ist ja das Gleiche im Grunde genommen, dass ich einen Abwehrschritt mache, der ins Leere geht, hochspringe, dann nimmt der hinter mir oft den Ball an.
Aber ich finde, das sind zwei Dinge, die man unterscheiden muss. Das erste, sehr gut nachvollziehbar, was du gerade außen erklärt hast bei Grimaldo.
Ja.
Ja, das können wir verschriftlichen und mal an die Bundesliga und Zweitligisten schicken, ne, falls sie da noch Nachholbedarf haben, der ein oder andere. Schon mal gut. Aber die Flanke von außen und das, unterspringen, möchte ich mal sagen.
Ja.
Da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Das scheint ja die Abwehrspieler generell auf dieser Welt zu überfordern. Also, gucken nach außen. Ja. Wann kommt die Flanke? Wie ist das Timing? Wie scharf ist die? Wann muss ich hochspringen? Und ist eigentlich noch irgendjemand in meinem Umfeld? der ja. vielleicht gefährlich sein könnte.
Ja, ja, und wenn ich hochspringe zum Ball, dann, das sagen wir beim Torwart ja immer, das gilt aber auch für
die Abwehrspieler. Dann bin ich raus, wenn ich nicht
kriege. Dann muss ich den Ball haben, dann muss ich ihn rausköpfen und nicht unter einem Ball drunter her springen, dann kann der hinter mir alles Mögliche machen. Also, das war die erste
Geschichte. Ja, wo ist jetzt der Moment, wo ist jetzt da die Lösung? Muss ich mich dann erst, von der Logik her müsste ich mich doch eigentlich sogar zuerst am Gegner orientieren, bevor ich springe.
Naja gut, also das sind ja, ich weiß nicht, wie was du glaubst, was die Spieler da machen, dass die noch ein Seminar machen, das sind ja alles...
Ich habe keine Ahnung, was die machen.
Ja, so das sind Automatismen,
die passieren. Aber die werden anscheinend nicht geübt.
So, dann solche Dinge, wann immer so etwas im Training passiert, muss ich das adressieren, muss ich als Trainer darauf hinweisen und auch als Mitspieler oder als älterer, erfahrener Spieler, damit Leute solche Dinge einüben. So einfach ist das. Das sind so Dinge, die passieren, wenn ich sowas immer wieder sehe. Das habe ich bei Grimaldo bisher jetzt noch nicht gesehen, aber das sehen wir bei Außenverteidigern sehr häufig, dass sie irgendwie hochspringen oder gar nicht erst merken, dass einer ist. Das haben wir ja letzte Woche oder letzten Wochen gehabt. Sogar bei Joao Cancelo von Barcelona, der ein unglaubliches Tor von Real Madrid, glaube ich, zulässt, weil er gar nicht damit rechnet, dass der Ball durchkommt. Oder Raum von Leipzig lässt man einmal den Ball durchlaufen. Solche Geschichten, dass ich gar nicht weiß, Moment mal, in meinem Rücken ist irgendeiner. Das sind Dinge, an denen kann man arbeiten, weil das hat nichts mit Kreativität zu tun, das ist eine reine Planung. Also, Grimaldo.
Okay, abhaken. 0-2 Undarf.
Ja, Moment. Nee. Oh. So, jetzt passiert Folgendes. Alle laufen zurück von Leverkusen. Tapsoba läuft zurück, der ist aber dran in der Mitte an Guirassy. Cossonneau läuft zurück. Aber er schaltet dann ab und vergisst, dass er Führig so in seinem Rücken hat. Jetzt hat er natürlich das ist so eine ähnliche Situation. Das war die zweite Geschichte. Es war natürlich Pech, dass dieser Ball vom Pfosten genau nach außen geht zum Führig. Aber wenn er, das ist natürlich jetzt eine hohe Schule. Er war schneller da als Führig, ist zurückgelaufen. Und hat dann ein bisschen abgeschaltet bei der Weltklasse-Abwehraktion von Radetzky, dann noch gegen den Pfosten und dann springt der Ball ganz nach außen. Wenn er da ein bisschen näher am Führig gewesen wäre, dann hätte der den nicht über die Linie drücken können. Aber das will ich jetzt nicht. Bleiben wir mal bei Grimaldo, lange Bälle nicht einfach hinspringen, sondern wenn ich sie nicht sicher kriege, drehe ich mich um und stelle den Spieler und dann fällt auch kein Tor. So, dann kommt das Undarf. Da sind wir, das hat nichts damit zu tun. Da geht es um Schiedsrichter. Die zweite Aktion ist Karazor. Es ist so, dass wir im Grunde genommen, dass der Ausgleich oder der Anschlusstreffer von Leverkusen. Ja. Nochmal genau hingucken. Adli schießt wunderbar in die lange Ecke. Wie kommt das Ganze jetzt zustande? Das hängt damit zusammen mit verschiedenen Sachen. Erstens läuft Karazor hinter Hincapié her, der alles versucht, links durchzulaufen. Und Karazor verfolgt ihn. Und Hincapié ist jetzt ja nicht Messi oder Mbappé. Aber der wollte ihn halt ausspielen. Was macht Karazor? Er grätscht ins Leere. Er grätscht und dadurch ist er aus dem Rennen. Und Hincapié kann im Grunde genommen Grimaldo anspielen. Leveling, jetzt kommt die zweite Geschichte, aber eigentlich wollte ich auf dieses Grätschen hinaus, das Grätschen, was in die Leere geht. Aber dann kommt, wie das so ist, ein Tor fällt ja nicht nur durch eine Aktion, sondern es ist oft eine Fehlerkette. Und Leveling läuft mit Grimaldo nach vorne und dann sieht er, wie Hincapié außen überläuft und läuft so ein bisschen hinter dem her und Grimaldo hat er dann vergessen. Der war dann irgendwo weg. Und stand Leveling in der Karibik herum. So, jetzt kommt Hincapié aber durch. Und weil Leveling
nicht mehr bei Grimaldo war, ist er anspielbar. Grimaldo wird angespielt, dadurch geht Mio, der in der Zwischenzeit bei Adli war, natürlich ein bisschen von Adli weg, um Grimaldo zu stellen. Der spielt Adli an, der schießt den einfach ins Tor. Also es ist ganz, ganz häufig sieht man das. Eine Alibi-Grätsche bringt überhaupt nichts. Es ist das Gleiche wie eine Grätsche in der Luft, wo ich einen Ball abfangen will, wie bei Grimaldo. Muss auch Karasor wissen, wenn ich grätsche, muss ich den Ball haben. Grätsche ich daneben, bin ich einer weniger. Und das setzt das Gleichgewicht, das defensive Gleichgewicht der gesamten Truppe so ein bisschen außer Kraft, wenn nicht noch 17 andere reagieren schnell und ihre Position verändern. Also.
Und damit Gong! Und unsere kleine Rubrik ist fürs Erste für heute beendet, weil ich glaube, mehr können unsere Freunde Abwehrspieler erstmal nicht aufnehmen. Also Doch. Wenn wir diese beiden Dinger reinkriegen, erstmal wäre es schon gut.
Nein, ein drittes muss ich leider sagen.
Okay, bitte, ein drittes noch.
Muss ich sagen, ja. Weil es eine Mannschaft betrifft, die in dieser Rubrik immer wieder auftaucht. Es sind unsere Freunde aus dem westlichen Westfalen, aus dem mittleren Westfalen in Dortmund.
So. Oh, da gab es einen von Kopp.
Was gab es?
Es gab einen von Kopp um Champions League Platz 4, aber Platz 5 reicht auch, wie uns ja der Datendienst Opta ausgerechnet hat, mit 99,x% wird der fünfte Platz auch reichen für die Champions League. Da muss schon alles schief gehen. Bedeutet, ja. Leipzig wird die Champions League erreichen, hat aber wirklich einen auf die Mütze bekommen in Leipzig beim 1-4. So. Im Detail geht es um welche Szene?
Ja, ich glaube, sie gehen ja 1-0 in Führung durch ein Weltklasse-Tor von Sancho. Also ich freue mich, wenn der Junge so langsam wieder kommt. Das ist ohne Worte wie der nimmt den Ball an und haut den sofort in den. Das war einfach eine Weltklasse-Aktion, ein unglaublicher Schlenzer. Also das war grandios und davon gab es viele gute Szenen da hinten in Leipzig gegen Dortmund. Aber ich will es jetzt mal so sagen, es ist nicht das erste Tor von Leipzig, das war Openda nach einer Weltklasse-Aktion von Xavi, der den da zum zweiten Pfosten spielt.
Da habe ich mich nur gefragt, ob der Torwart irgendeine Chance hat, da ein bisschen schneller reinzuspritzen. Das sind ja immer dieselben Querpässe, oder ist der einfach zu scharf und zu weit vom Tor weg?
Ja, das ist, ich glaube, das war mit Außenriss rübergelegt. Das war super
schön. Also du als Torwarttrainer-Experte sagst keine Chance.
Ich habe sie mir jetzt nicht nochmal angeschaut, aber das ist mir nicht aufgefallen. Sonst hätte ich das sofort aufgeschrieben.
Na eben, das
wäre. Aber vielleicht habe ich mich auch vertan. Keine Ahnung. Nein, ich rede von dem 3-1 für Leipzig, der ja, wo im Grunde genommen Dortmund wechselt. Wirklich mit Reus kommt rein für Adeyemi und nach ein paar Minuten gibt's einen riesen Konter und wo Openda links durchläuft und den quer rüberlegt zu Simakan, der den dann ins Tor spielt. Das dritte Thema in unserer beliebten Rubrik, wie verbessere ich mein Abwehrverhalten, ist das Abwehrverhalten bei gegnerischen Kontern. Was mache ich, wenn ein gegnerischer Konter läuft? So, das ist ein Thema, wo sich Generationen von Trainern mit beschäftigen. Ich habe versucht, meinen Spielern klarzumachen, ein Konter, den ich nicht unterbinden kann, indem ich antizipiere, indem ich dazwischenlaufe, indem ich den Ball weghaue. Es gibt ja, ich verliere den Ball. Ein Konter bedeutet ja, ich habe das ganze Feld hinter mir ist offen. So, und jetzt läuft der Konter. Was mache ich jetzt? Das ist eine Frage der Entscheidung. Entscheide ich mich dafür, rauszurücken und den Ball abzufangen oder einen Zweikampf zu führen? Oder wofür entscheide ich mich? Mats Hummels entscheidet sich an der Mittellinie dafür, hinter jemandem her zu grätschen. Grätsch ins Leere ist einer weniger. Ist noch nicht ganz so schlimm, weil in dem Moment immer noch zwei, drei Abwehrspieler hinten sind. Aber unser Freund
wie heißt er jetzt? Nico?
Schlotterbeck schon wieder?
Ja, Nico.
Oh Mann, der muss ja, also hoffentlich ist der nicht hier dabei. Also ich meine, der muss ja bald Komplexe kriegen. Du machst den hier Woche für Woche rund.
Nein, ich mache ihn nicht rund. Ich gebe ihm Hinweise.
Nützliche Hinweise.
Nico Schlotterbeck, ich gebe ihm Hinweise, sein Abwehrverhalten zu verbessern. So, Hummels ist aus dem Rennen. Was macht Nico? Openda läuft erkennbar auf links außen steil. Jetzt hätte er die Möglichkeit gehabt, mit Openda mitzulaufen. Nein, er rückt raus. Also er ist letzter Mann, im Grunde genommen so halb rechts. Er rückt raus und macht einen Schritt auf den Ballführenden zu, der auf Openda spielt. Er versucht auch diesen Ball abzufangen, was natürlich nicht funktioniert oder was dann nicht funktioniert hat. Und dadurch kommt Openda links komplett frei durch. In der Mitte, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Abwehrspieler noch waren, einmal quer rüber. Simakan ins leere Tor. 4, 5 Leute von Leipzig sind diesen Konter mitgelaufen. Fehlverhalten von Mats Hummels, der eine Grätsche macht, die ins Leere geht, wodurch er fehlt. Und Fehlverhalten von Nico Schlotterbeck, der einfach mitlaufen muss. Du musst Zeit gewinnen. In einem gegnerischen Konter musst du Zeit gewinnen, indem du ihnen den Raum nimmst. So, wenn ich mich da vorne hinstelle und versuche, den Steilpass abzufangen, wunderbar, wenn es klappt, herrlich. Aber das wäre jetzt ein Riesenzufall gewesen oder ein Riesenfehler vom Leipziger Spieler. Ich laufe einfach mit, so dass ich dann im Grunde genommen den Konter verzögere, dadurch auch Möglichkeiten biete, für andere noch mitzulaufen. Zum Beispiel Mats Hummels, der aber dann nicht mehr aufgestanden ist. Also man konnte das sehen, dass er da nicht mehr hinterhergelaufen ist. Vielleicht war er ja auch schon kaputt. Und müde, keine Ahnung. Wann ist er denn rausgegangen? Kurz danach. Das hat man auch irgendwie gemerkt. Das war 47. Minute und kurz danach geht er dann raus und Hummels kommt, Süle kommt rein. Also, drittes Thema: Verhalten bei gegnerischen Kontern. Mitlaufen, verzögern und nicht irgendwie eine Grätsche machen wollen, die riskant ist und vor allen Dingen nicht rausrücken. Und das hat Nico jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Das habe ich schon öfters gesehen. Dass er.
Da willst du nicht mal Edin anrufen? Ich meine, die spielen Champions League übermorgen.
Ja, oder ich meine, sie haben Sommer ja die Möglichkeit, mehr können wir nicht machen.
Machen wir im Sommer die Masterclass.
Wir noch. Können nur unsere
Analyse, Angebote machen.
Unsere Analyse, das ist free im Free TV.
Noch.
Im Free TV zur Verfügung stellen. Jeder hat die Möglichkeit, auch vor dem Champions League Halbfinale noch mal reinzuhören und im Moment, was können wir noch besser machen? Und dazu gehört, und das ist vielleicht auch gegen, ich gucke noch mal gerade, ist Real Madrid, ne? Oder ist das gegen?
Nee, PSG, also gegen Mbappé könnte man das vielleicht auch.
Ich hatte jetzt gerade gedacht, Rodrigo und wer ist er da? Auf der anderen Seite.
Vinny Junior.
Vinicius. Nein. Ja. Es kommt noch schlimmer. Es handelt sich um Mbappé und Dembele. Das heißt, es wäre durchaus eine sinnvolle Maßnahme in Anbetracht unserer Hoffnungen bezüglich dieses Champions League Halbfinales, wenn man sich das kurz mal vor Augen führt, ne, dass man, ich sag mal, dass man einen Mbappé und Dembele schwer aufhalten kann, aber es ist immer was anderes, wenn ich mitlaufe und hab, selbst wenn ich einen Meter hinten dran bin, ist immer ein gewisser Druck da, ein Handlungsdruck auf den Ballführenden. Kann zwar trotzdem in die Hose gehen, aber schlimmer ist es, wenn ich gar keinen Druck habe. Wenn ich laufe, wenn ich durch, so wie der Openda. Der Openda läuft durch und weiß ganz genau, ja, da ist jetzt keiner mehr, ne? Und ich brauche jetzt nur noch quer rüberspielen. Und das wäre jetzt, sagen wir mal, das ist jetzt Paris Saint-Germain. Wir sind jetzt nicht bei allem Respekt, das müssen wir mal ganz kurz noch mal erwähnen, in dem Zusammenhang bei Greuther führt in Wiesbaden. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass Greuther Fürth, ähnlich wie Openda auf Simmerkan, war ein Spieler von Greuther Fürth frei durch auf der linken Seite und spielt ihn rechts rüber auf da, 94. Minute. Es stand 4-3 schon für Fürth und Sieb, der Stürmer, geht links durch und spielt am Torwart vorbei auf Lemperle am zweiten Pfosten, so ein bisschen über den Pfosten hinaus. Er war jetzt nicht vor dem leeren Tor, aber sagen wir mal 2 Meter, 2,5 Meter rechts. Und er muss ihn nur noch ins leere Tor schieben und schießt ihn vorbei.
Die Szene ganz vorbei oder was?
An so Außenpfosten, sage ich mal. Ne?
In der kurzen Ecke.
Das musst du, also so.
Also, du meinst, die Gefahr besteht, dass das PSG nicht passieren wird.
Die Gefahr, dass entweder Mbappé oder umgekehrt Dembele nach einem derartig perfekten Konter den Ball am Tor vorbeischiebt, sehe ich nicht ganz so groß. Zumal es nicht zu erwarten ist, dass Süle von Anfang an spielt, der immer im letzten Moment
noch irgendwas hochreißt.
Wenn Mbappé ins leere Tor schießen will, nochmal hingrätscht und dann in letzter Sekunde den Fuß hochreißt und den Ball.
Also den würde ich morgen übermorgen von Anfang an aufstellen.
Das ist wirklich keine schlechte Idee, das muss ich ehrlich sagen. Also da würde ich wirklich drüber nachdenken, weil das ist für mich der Abwehr-Move des Jahres gewesen. Ich glaube, dass der Mbappé dann auch eine Woche lang immer noch gefragt hat, Moment mal,
wieso?
Wie geht das denn jetzt? Der wollte nur noch den Ball reinschieben. Also das war unsere Rubrik. Was lernen wir im Abwehrverhalten aus unserem Spieltag? So.
Und ganz kurz machen wir noch die Rubrik. Unsere Freunde an der Pfeife.
Unsere Freunde an der Pfeife haben einige richtig gute Sachen wieder gemacht und haben Elfmeter nicht gegeben, die man auch nicht hätte geben dürfen. Das dürfen wir immer nicht vergessen.
Kurz über Stuttgart, bis wir da noch einmal in Rückspiegel gucken. Ne?
Ja.
Einmal gab es ja eine Geschichte auf der Stuttgarter Seite vor dem Tor und dann diese Riesenaufregung nach dem 2-2, die wir eigentlich nicht so genau verstehen können, ne?
Ja, ich verstehe es schon, aber es ist eine verzerrte Wahrnehmung einfach, ne? Also das ist ja eigentlich ist kein Schiedsrichterthema oder eigentlich schon. Also das 2-0 von Undav entsteht dadurch, dass Undav Andrich, der im Begriff ist, den Ball zu klären, zweimal zurückzieht. Erst so ein bisschen an der rechten Schulter und dann aber an der linken Schulter richtig also die Zeitlupe hat dreimal ganz klar gezeigt und das hätte auch der VAR sehen müssen. Er hat die Hand auf der Schulter, zieht ihn zurück, Andrich tritt ins Leere, der Ball liegt unter vor den Füßen und er schießt ihn rein. So viel dazu. Das wurde nicht als Foul bewertet. Das Tor.
Wie würdest du es denn bewerten?
Ja, ich hätte das als Foul gegeben, ganz einfach.
Ja?
Ja. Für mich war das ein ganz klares Foul, sonst wäre er nicht in Ballbesitz gekommen. Was hat seine, egal wie weit er ihn zurückgezogen hat, der hat ihn an der Schulter gezogen. Jemand, der den Ball, der ist ja, wenn ich den Ball wegschießen will, dann stehe ich nicht so, dann habe ich mich bewegt. Dann reicht eine kleine Bewegung an der Schulter, um den Ball zu verfehlen und großes Lob an Andrich, der wahrscheinlich gedacht hat, naja, das mache ich auch oft genug im Spiel, da darf ich mich jetzt nicht beschweren, das ist irgendwie schlechtes Karma. Aber für mich war es irregulär, aber der Ausgleich von Leverkusen in der 96. Minute, der hat dann dazu geführt, dass die Stuttgarter komplett ausgetickt sind. Nach so einem tollen Spiel, wo sie wirklich richtig, richtig gut gespielt und mitgehalten haben, das ist einfach so. Und es hätte auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, es wäre vielleicht diesmal nicht unverdient gewesen.
Zeigt das auch, dass es schon jetzt ein Thema ist, dass man Leverkusen unbedingt auch mal schlagen will. Also ist der Frust da auch mit drin? Weil ich meine, in der Tabelle haben sie jetzt ja nicht so viel verloren sozusagen. Ne? Also,
ja, klar. Gut. Es ist, ich glaube, dass das einfach, ja, ich weiß nicht, ob sie denken, naja, also was, wir haben noch 3 Spiele und sie haben 5 Punkte oder 7 Punkte vor Dortmund. Also den der Sieg hätte dazu geführt, dass sie auf jeden Fall sicher in der Champions League sind.
Aber genau, ich kann das gut, jetzt, dann wäre man fix gewesen und ja, man ist kurz vor knapp vorne, hat den ja Sieg vor Augen und dann kann man vielleicht auch mal kurz ein bisschen durchdrehen, obwohl ja, die Worte Richtung Zweier schon ein bisschen übertrieben waren, auch wenn er sicherlich keinen guten Tag erwischt hat, das muss man auch sagen.
Ja, Zweier hat keinen Top-Tag erwischt, aber um das zu Ende zu bringen, für mich war das eine überzogene Reaktion von allen Stuttgartern, Trainer, Spieler, aus der Emotion heraus, dass ich dann in letzter Minute, das ist immer gefühlt wie eine Niederlage. Du bist kurz vorm Sieg und auf einmal kriegst du den Ausgleich. Und dann sind sie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, indem sie eine Dreifachkritik angewandt haben. Erstens wäre es kein Freistoß gewesen, das habe ich anders gesehen. Zweitens wäre es ein krasses Foul von Boniface gegen Rouault, glaube ich, ja, gewesen. Der Boniface springt hoch und stützt sich mit den Händen ein bisschen ab, das stimmt. Er hatte die Hände im Rücken. Wenn man die erste Situation von Undav gegen Andrich gepfiffen hätte, und hätte
wäre ein Argument gewesen, das auch zu
geben. So ist das. Aber ja, im Grunde genommen so zu tun, als wenn Undavs Tor regulär gewesen wäre, das von Leverkusen aber nicht aufgrund dieses leichten Stoßens und Abstützens von Boniface, auch wenn Rouault den Ball wahrscheinlich eh nicht gekriegt hätte, weil er gar nicht dahin kam. So, und dann haben sie noch moniert, dass das war das zweite und das dritte war, dass der Ball dem, keine Ahnung, wer war es jetzt? Irgendjemand, Palacios auf den Arm gefallen ist.
Ja, aber das war ja nun lächerlich.
Also, ja gut, aber das wurde auch...
Erstens war es der vorletzte Spieler. Ja, ja. Also Konsequenzen hätte es ja nur beim letzten Spieler gehabt, direkt bei Torabschluss. Und der Arm war direkt am Körper dran.
So.
Also da gab es wirklich gar keine Argumente.
Genau so. Und aber das war das dritte Argument, dass das auch noch der Fall gewesen wäre. Aber der Reporter hat sofort gesagt, das ist jetzt im Moment nicht mehr strafwürdig. Der letzte... Oder der vorletzte? Was war vorher?
Der letzte. In der letzten Saison hätte man das noch diskutiert. Mhm. Und das hat man ja abgeschafft und gesagt, diese Nummer gibt's nur noch, wenn es wirklich direkt von dem Spieler vor Torerzielung ist.
Also derjenige, der das Tor erzielt, sozusagen.
Genau so.
Okay, alles klar. Also dann für mich ein verdientes Unentschieden. Natürlich ist es unglaublich, dass Leverkusen es wieder irgendwie hingekriegt hat in der 96. Minute, auch wenn nicht alle Top-Leute auf dem Platz standen die ganze Zeit. Aber sie haben ja eben auch dieses auch einfach mal nicht vergessen.
Ja, und auch wie wieder, ne? Ich meine, das Ding geht ja auch überall hin, was Andrich abgibt, aber nicht ins Tor. Also
wieso?
Guck dir das nochmal an, wie der abgefälscht ist irgendwie.
Ja, aber der steht da zentral vom Tor. Dann hieß es, hast du Augen auf, Augen zu gehabt. Ja, ich meine, ich sehe den Ball, der trifft den Ball. Das ist ja kein Zufall, dass er den Ball trifft. Das ist nicht das erste Mal, dass er den Ball schießt. Und Richtung Tor, so, und jemand fälscht ihn dann mehr nach links ab. Aber neben das Tor wäre der jetzt nicht gegangen, wenn er nicht abgefälscht worden wäre. Also, wie dem auch sei, es war ein absolutes Topspiel, da wiederhole ich mich, mit unglaublich vielen Szenen und teilweise auch ein bisschen zu viel Theater am Ende des Tages, weil das ist dann manchmal ein bisschen eskaliert. Ne? Im Kampf um den Klassenerhalt sehe ich jetzt immer mehr Härte auch, aber warum jetzt gerade zwischen Leverkusen und Stuttgart, die so einen tollen Fußball gespielt haben, da waren einige Sachen dabei, da ging es, das war ein bisschen grenzwertig und da hat dann auch Felix Zweier jetzt nicht die beste Rolle gespielt, Karasor fault Palacios, da hätte man Gelb geben können, ein paar Minuten später fault Palacios Karasor, das war auch nicht ansatzweise schlimmer, der kriegt dann sofort Gelb und so finde ich dann so.
Hat auch keine Linie gehabt, ne?
Ja, auch Undav und Cosuno. Cosuno hält Undav fest irgendwo beim Weglaufen. Dann bleibt Undav stehen und lässt Cosuno auf seinem Rücken auflaufen. Cosuno fliegt hin, steht auf. Beide bauen sich voneinander auf. Cosuno schiebt ihm die Hand so ein bisschen an die Brust. Undav lässt sich fallen, dass er die noch eine Rolle rückwärts gemacht hat. Das war alles ein bisschen albern und das war aber berechtigt, da Doppelgelb zu zeigen. Aber da war ein bisschen viel Hass drin. Aber ich kann die Stuttgarter natürlich verstehen, weil Guirassy hatte mindestens drei, eigentlich vier große Situationen, wo er zwei mindestens machen muss. Also das waren schon top Chancen, die er da gehabt hat. Aber wie gesagt, die Leverkusener waren auch richtig gut dabei. Es waren aber einige Sachen dabei, die mir nicht gefallen haben. Zeigt beiden Trainern die gelbe Karte. Die haben miteinander diskutiert ein bisschen.
Gut, da haben wir aber nicht alles gesehen.
Ne? Ja, haben wir nicht alles gesehen. Das darfst du auch nicht
vergessen.
Ja. Mittelstädt kriegt gelb, macht ein richtig böses Foul an Frimpong, der säbelt den komplett um. Mittelstädt macht spielt eine Top-Rolle, ist zu Recht Nationalspieler. Ich freue mich auf ihn bei der EM. Aber das war ein Foul an Frimpong. Das war daneben. Das gehört sich nicht. Ne? Das muss man einfach sagen. Dann nimmt der VAR positiv noch ein 2-2 zurück, ein Tor von Cosuno, weil Tapsoba vor im Abseits ist. Also da war unglaublich viel drin, so viel Unterhaltung. Incapié lässt Leveling gegen seinen Ellbogen laufen. Das hat auch wieder böses Blut gegeben. Also ich glaube, alles zusammengenommen, das war dann so ein Tiefschlag gegen Stuttgart in der 96. Minute, dass ich das verstehe, dass man da so ein bisschen das Maß verliert. Unterm Strich muss ich sagen, berechtigt. Ich habe mich gefreut wieder für Leverkusen. Stuttgart wird in die Champions League kommen und es war wieder Werbung für den Bundesliga-Fußball. Überragend, was sie zustande bringen. Und kann man sich nur freuen darüber, was in Zukunft passiert. So, jetzt haben wir aber noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Noch mehr Kleinigkeiten,
aber ganz kurze nur noch.
Ganz kurze
nur noch. Bei unseren Freunden an der Pfeife. Also ich sag's jetzt mal so, ich rede immer von Wahrnehmung und von Bewertung. Das eine ist eine Wahrnehmung. Was nehme ich wahr? Nehme ich wirklich das wahr, was dort auf dem Platz passiert? Das ist das eine. Und das andere ist, wie bewerte ich das Ganze? Also ich will es jetzt mal so sagen, wenn ich mit voller Wucht gegen einen Baum laufe, der da irgendwo steht, dann kann ich nicht erwarten, dass der Baum gefällt wird anschließend.
und rot kriegt.
Genau, müsste ich noch mal kurz drüber nachdenken, warum laufe ich jetzt mit voller Wucht gegen einen Baum? Also für mich ist, das hat was mit Wahrnehmung und auch mit Bewertung zu tun, beides. Dieser Elfmeter, den Freiburg kriegt zu Hause.
Also Ewald will hinaus auf die Situation zwischen Kuhn Castells, der hinterher auch ziemlich verblüfft war, wieso es dafür Elfmeter gibt, und Herrn Höhler.
Herr Höhler. Super Spieler, tolle Entwicklung. Das ist ein absoluter Top-Spieler, der Junge. Hat sich da hochgearbeitet. So, was macht Höhler? Irgendwie ein Ball flippert da außen rum. Kuhn Castells läuft raus und will den Ball in einer leichten Vorwärtsbewegung mit ausgebreiteten Armen nehmen. Ist natürlich dumm von ihm. Er hätte auch einen Sprung machen können und hätte den Ball wegfausten können. Wäre überhaupt gar nichts passiert. Das erkennt der clevere Lukas Höhler. Läuft volle Pulle dahin. Wir sind 5, 6, 7 Meter außerhalb vom Tor. Es besteht keine Torgefahr. Aber er gibt alles, weil Kuhn Castells ein bisschen pennt, um einfach an den Ball zu kommen. Und schießt den irgendwie ins Aus und rennt voll in Kuhn Castells rein. Dann höre ich, wie der Reporter sagt, und jetzt wird er abgeräumt. Und fast jeder hat das so beurteilt. Auch im Nachhinein haben Trainer gesagt, ja, okay, es tut mir leid. Also ich sag mal,
ich habe immer gedacht, um mit Christian Streich zu sprechen, es müsste ein Foul dabei sein. Also wenn ich da stehe und selbst wenn ich mich leicht bewege, selbst wenn ich mich leicht bewege auf einen Ball zu, ich meine, es ist was anderes, wenn Höhler mit dem Ball da lang hierher läuft und ich renne in ihn rein und bringe ihn zu Boden. Der hat keinerlei Bewegung gemacht, keinerlei Anstalten, überhaupt irgendwie. Klar, jetzt kann man sagen, man hat ihn nicht gesehen, aber das sehen wir ja häufig. Das ist für mich diese Elfmeter, die wir da geben. Es gibt so Elfmeter, wo Spieler sich hinten ranschleichen im 16er, in letzter Sekunde den Ball anticken und dann werden sie umgerannt. Okay, aber das ist für mich jetzt, dieser Elfmeter mache ich sowieso nicht, weil es in der Regel nur darum geht, einen Elfmeter zu kriegen. Es entsteht keinerlei Torgefahr. Aber da will ich jetzt nichts sagen. Aber das war eine Situation.
Aber in dem Falle war es nichts. Es war einfach kein Foul.
Nein, also genau so.
Und dann ist halt wieder die Frage, wieso? Naja, weil halt er es anders gesehen hat.
Ja, aber VAR. Ja, das ist für mich hat das so ein bisschen etwas mit Ursache und Wirkung zu tun. Ne? Also das ist, ich gebe ein anderes Beispiel. Das habe ich auch zum 17. Mal gesehen. Gladbach Union, da gibt der Schiedsrichter einen Foul für Friedrich, wie heißt er jetzt mit Vornamen?
Marvin. Oder welchen meinst
du? Der Innenverteidiger.
Der heißt meiner Meinung nach Marvin.
Ja, meinetwegen. Es geht mir darum, wenn Leute grätschen und dir vor die Füße schmeißen, so, dann bin ich natürlich verletzlich, weil ich mit offenen Beinen da liege. Und wie oft sehe ich das, dass irgendjemand in einen hineingrätscht, und das hat auch Marvin Friedrich in einer Szene gemacht, gegen Volland, liegt da und du weißt als Stürmer gar nicht, wo du jetzt hintreten sollst. So, und irgendwie ist es, sagen wir mal, keine Überraschung, dass du in irgendeiner Form den da unten berührst. Erst wirst du abgeräumt und umgegrätscht und anschließend berührst du den Mann, der vor dir auf dem Boden liegt, und dann gibt's Freistoß für den, der gegrätscht hat. So, das meine ich mit das ist eine Perversion des Verursacherprinzips. Wo soll ich denn hintreten? Verstehst du? Das hat was mit Wahrnehmung und Bewertung und Einschätzung zu tun. Und also das hat mir nicht gefallen. Dieser Elfmeter ist für mich abenteuerlich ähnlich. Nicht ganz so schlimm, aber Augsburg-Werder,
Pfeife. Ach komm, da hast du aber nicht richtig hingeguckt, Ewald.
Ja, das habe ich aber zwei, drei Mal gesehen und ich habe mich gefragt, wieso ist das jetzt ein klarer Elfmeter? Und das ist auch gar nicht überprüft worden, meiner Ansicht nach. Also zumindest ist er nicht rausgegangen, sondern der VAR, er wird auch Kontakt.
Nee, weil es ein Elfmeter war.
Naja, weil der VAR auch gedacht hat, es wäre Elfmeter. Aber ich muss ehrlich
oder sagen, nicht klar und offensichtlich genug falsch. Es ist ein Irrsinn.
Ist auch egal. Auf jeden Fall, damit haben wir das auch hinter uns. Und
dann haben wir auch genug wieder geleistet für die Leute, die sich auch wieder was aus dem bunten Sortiment schnappen können.
Ja, genau so.
Das war wieder ein bisschen Lebenshilfe, gerade für Verteidiger. Und nächste Woche, ich bin froh, dass wir heute dran vorbeikommen. Nächste Woche müssen wir dann wahrscheinlich mal über die zweite Liga reden.
Das lassen wir jetzt mal, aber das ist eine ganz heiße Nummer, ähnlich wie in der ersten Bundesliga, nicht vergessen. Also meine Gladbacher, das sieht im Moment, sagen wir mal, zumindest nicht so aus, dass sie komplett raus sind. Also mit 32 Punkten, Union Berlin 30, Bochum 30 und Mainz 05 28, das ist schon... Mainz hat eine Chance vergeben, Köln hat wirklich
den letzten kleinen Strohhalm ergriffen. Die haben richtig gut am Ende gespielt. Aber das ist wahnsinnig eng alles und so ist es in der zweiten Liga auch. Oben sowieso HSV kommt ran an Düsseldorf und aber unten, das ist der Osnabrück ist weg. Sagen wir mal, ist ja jetzt auch klar. Sind ja schon, oder?
Wer ist weg?
Osnabrück? Nee, sind nicht abgestiegen, ne?
Ja, theoretisch noch.
Ja, sieben Punkte auf Relegation, ja. Acht. Ja, gut. Also, aber für Osnabrück wird es wahnsinnig schwer. Aber Hansa mit 31, Wien, Wiesbaden mit 32, Kaiserslautern mit 33, Braunschweig mit 34, das ist schon. Und Wiesbaden verliert 3-5 auf eigenem Platz und entlässt den Trainer. Also es brennt überall und nirgendwo. Und
gut, dass du nicht über oben redest. Finde ich sehr gut von dir.
Warum?
Weißt du, was nächsten Freitag für ein Spiel ist?
Ne? Ach so, ja, stimmt. Ja, der HSV ist aber, ja.
Wir sind dran, wir sind wieder dran.
Bis auf 4 Punkte.
Ja,
ja, gut, alles Mögliche kann ja passieren.
Ja, es gibt noch Leute, die Hoffnung haben, habe ich auch gelesen hier bei uns. Ja, ja.
Und der super Freitag bedeutet HSV gegen St. Pauli und Düsseldorf gegen Nürnberg.
Boah, genau.
Wahnsinn.
Okay. Reden wir drüber. Nächste Woche, Leute. Bis dahin.
Alles klar, viel Vergnügen, Leute, und schöne Woche.
Tschö.
Ciao.